Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Ihre Versammlung wurde nicht angemeldet und ist rechtswidrig. Die Polizei erklärt ihre Versammlung für aufgelöst.
Der Morgen des 7. Januar 1986 in Bayern, in der Oberpfalz, im Tagsöldener Forst in der Nähe des Ortes Wackersdorf bei Schwandorf. Die Polizei räumt eine Demonstration mitten im Wald. Die Protestierenden haben dort Hütten aus Baumstämmen gezimmert, um sich zumindest ein bisschen gegen die minus 15 Grad, die hier nachts herrschen, zu schützen.
An diesem frühen Januarmorgen sind massive Polizeieinheiten angerückt, um das Hüttendorf im Wald zu räumen. Viele der Demonstranten kommen aus Wackersdorf und dem Landkreis Schwandorf. Aber so etwas haben sie noch nicht erlebt.
Das ist ehrlich gesagt, und das muss einmal gesagt werden. Ich habe in meinem Leben noch keine Polizei gebraucht. Das ist das erste Mal. Und ich habe noch nie was angefangen. Ich bin 56 Jahre alt und habe drei Kinder aufgezogen. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ganz gleich haben wir auch miterlebt. Ein Schand ist, weil man uns behandelt.
Alles zum Durchsetzen. Wenn man so einen Polizeistaat hat, ist alles zum Durchsetzen. Da können sie machen, was sie wollen.
Die Polizei hat die Aufgabe, den Tagsöldener Forst zu räumen, damit hier eines der ambitioniertesten Projekte der deutschen Atomwirtschaft errichtet werden kann. Eine atomare Wiederaufbereitungsanlage, kurz die WAA. Koste es, was es wolle, auch gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Wie war das damals mit dir, meinem oberpfälzischen Kollegen Michael Zametzer.
Und mit dir, Christian Schaaf, der sich ja schon oft mit der Geschichte der Atomkraft in Deutschland beschäftigt hat.
Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie das damals war, als im Wackersdorf gegen die WAA gekämpft wurde?
Ja, ich habe zu der Zeit in Schwandorf gewohnt, also in der Kreisstadt direkt nebendran. Und ich war eigentlich zu jung, um wirklich in der WAA-Zeit aktiv gewesen zu sein oder auch politisch engagiert. Aber ich war Schüler, so 12, 13 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch an einen Morgen, als ich mit einem Schulfreund vom Marktplatz in Schwandorf zum Gymnasium gelaufen bin. Und auf dem Weg durch die Friedrich-Ebert-Straße, das ist die Hauptstraße von Schwandorf, sind wir in eine Demonstration geraten. Und zwar waren hinter uns die Demonstranten, Chaoten, wie die Schwandorfer damals gern gesagt haben, und vor uns die Polizei, die aufmarschiert ist mit Helm und Schild und Pipapo. Und dann flogen auch schon die Steine. Und wir haben uns dann durch eine Seitengasse gerettet und sind natürlich heil in der Schule angekommen. Aber diese Auseinandersetzungen mit der Polizei, die hat es eben nicht nur im Tagsöldener Forst gegeben, sondern auch in der Stadt Schwandorf. Das hat die Menschen jahrelang wirklich geprägt und beschäftigt.
In Wackersdorf ist ruhig.
Und damit sind wir wieder mittendrin in der Geschichte des Kampfes gegen die WAA in Wackersdorf. Und die lässt sich nur schwer ohne diesen Mann erzählen.
Wir, meine Damen und Herren, liebe Freunde, erfüllen heute und hier eine staatsbürgerliche Pflicht. Und wir werden trotz aller zu erwartenden Maßnahmen nicht davon ablassen, diese unsere Pflicht zu erfüllen.
Das ist Hans Schürre. Von 1972 bis 1996 ist er Landrat des Landkreises Schwandorf, in dem auch Wackersdorf liegt. Er ist gelernter Maurer und Bautechniker. Anfang der 1980er Jahre ist er Anfang 50 und einer der wenigen SPD-Politiker in Bayern, die wirklich ein hohes Amt innehaben. Eine echte Seltenheit. Denn in Bayern ist Anfang der 1980er fast jeder Landkreis durch CSU-Politiker geführt.
Aber nicht so hier in der Oberpfalz. Die Gegend rund um Schwandorf war fast 200 Jahre lang eine Bergarbeiterregion. Und hier wurde vor allem Braunkohle im Tagebau abgebaut. Zeitweise war die Gegend hier um Schwandorf das zweitgrößte Braunkohlerevier in Westdeutschland, hinter den Gebieten in Nordrhein-Westfalen.
Daher vielleicht auch der Hang der Schwandorfer, die Arbeiterpartei SPD zu wählen und nicht die CSU.
Doch mit dem Bergbau hat es in den 80er Jahren ein jähes Ende in der Region. Im September 1982 wird die letzte Braunkohle hier gefördert. Die Kohlevorkommen in der Region sind so gut wie erschöpft und die tschechische Kohle ist ein Stück weit billiger. Und jetzt?
Tausende Jobs fallen weg. Der Landkreis Schwandorf wird zur Region mit der höchsten Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik. Wer kann, zieht von dort weg. Und Landrat Schürer braucht dringend eine Idee, wie er denn neue Jobs in die Region bringen kann.
Und da kommt das Gerücht in die Welt, das schon seit Jahren durch die Gegend rund um Schwandorf geistert, das Hoffnung macht. Für Hans Schürer klingen die Neuigkeiten erstmal nach einem Geschenk des Himmels.
Ich habe das erste Mal 1979 gehört, gerüchteweise, da hat eine SPD-Zeitung geschrieben, dass wahrscheinlich in die Oberpfalz eine atomare Anlage kommt, dass die geplant wäre. Und wenige Wochen darauf habe ich dann Ministerpräsidenten Strauß auf einer Konferenz in Regensburg gefragt, was an diesem Gerücht wahr ist. Dann hat der Ministerpräsident Strauß das verneint. Es gibt, hat wortwörtlich gesagt, es gibt keine Überlegungen, keine Pläne, eine atomare Anlage in der Oberpfalz zu planen oder zu bauen. Und das war die Unwahrheit, denn wenige Wochen darauf hat mich der Umweltminister Dick, hat er geheißen, eingeladen zu einem streng vertraulichen Gespräch und hat mir erzählt, was da geplant wäre. Da habe ich das erste Mal den Begriff Wiederaufarbeitungsanlage und hat da erzählt, dass es ein sehr sauberer Betrieb wäre. 3.600 Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen und die Leute tragen nur weiße Kittel und keine Umweltverschmutzung, keine Umweltbelastung, gehen keine Gefahren aus und so weiter.
Ein Jobwunder dank Atom-Hightech. Mitten in der Oberpfalz, kurz vor der tschechischen Grenze, am eisernen Vorhang. Ein Traum oder doch zu schön, um wahr zu sein?
Alles klingt auch erstmal toll. Und Hans Schulrer, der seinen Bürgerinnen und Bürgern ja versprochen hat, alles zu tun, um neue Jobs in die Region Schwandorf zu bekommen. Und jetzt scheint es auf einmal so, als ob er dieses Versprechen einhalten kann.
Ich habe zuerst einmal die Sache befürwortet, weil ich nicht wusste, um was es sich handelt. Ich habe nur die 3.600 Arbeitsplätze natürlich im Kopf gehabt und habe mich gefreut, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn damals war der Landkreis Schwandorf daher die höchste Arbeitslosigkeit in der ganzen Bundesrepublik. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass hier ein Betrieb geschaffen wird.
Und Wiederaufbereitung, das klingt ja auch positiv, so ein bisschen nach Recycling, ne? Rückführung in den Rohstoffkreislauf, also alles, das man mit Müll verantwortlicherweise auch tun sollte. Doch wenn man mal drüber nachdenkt, was eigentlich Wiederaufbereiten im Fall von Atommüll heißt, dann kann man schon auf ein paar kritische Fragen kommen. Immerhin wird hier aus abgebrannten Uranbrennstäben aus Atomkraftwerken hochgiftiges, radioaktives und zum Teil atomwaffenfähiges Plutonium herausgelöst. Das klingt alles in allem nicht nur gefährlich, es ist auch gefährlich. Und wenn dann was schief geht.
Als dann 1981 die Pläne für die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf öffentlich gemacht werden, freuen sich viele Schwandorfer nicht so recht. Zu viel war schon zu hören über die Gefahren der Atomenergie. Und sowas jetzt vor der eigenen Haustüre?
Ja, wir sind vielleicht zu wenig aufgeklärt, das macht es vielleicht auch.
Ich bin gegen die Wiederaufbereitung, weil ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkel in der heilen Welt mal leben können.
Und weil die Technik nicht genügend erprobt ist.
10 Jahre haben wir Arbeiter arbeiten. Dann ist die Anlage 25 Jahre in Betrieb und dann haben wir 400 Millionen Jahre haben wir eine Atomruine da.
Und auch Landrat Schulrer wird allmählich nachdenklich darüber, was das bitte für eine Fabrik werden soll, da im Wald bei Wackersdorf. Ganz konkret bei einer Sitzung mit dem Betreiberkonsortium DWK im Landratsamt, an die sich Hans Schulrer noch sehr gut erinnern kann.
Dann sind drei Leute gewesen, drei Vorstandsvorsitzende. Die haben mich immer besucht und haben mich da versucht aufzuklären und um was es sich hier handelt. Und da haben sie mir einmal einen Plan gezeigt, wo ein 200 Meter hoher Kamin vorgesehen war. Und da habe ich natürlich gefragt, ja, was soll ein 200 Meter hoher Kamin? Und dann haben die gesagt, eigentlich in ihrer Naivität, hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, damit die radioaktiven Schadstoffe möglichst breit verteilt werden. Dann habe ich gesagt, ja, wieso radioaktive Schadstoffe? Sie haben doch immer gesagt, es ist ein sauberer Betrieb. Und dann war ich natürlich schon gewarnt und habe gesagt, ja, wenn das ein so gefährlicher Betrieb ist mit radioaktiven Schadstoffen, dann bin ich gegen diesen Betrieb.
Und der Unmut über die WAA-Pläne wächst auch rund um Wackersdorf. Der Betriebswirt Wolfgang Nowak hat früher beim Bundesgrenzschutz gearbeitet und ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch. Jetzt, als klar wird, dass in seinem Landkreis eine Atomfabrik gebaut wird, ändert sich das. Er gründet die Bürgerinitiative Schwandorf, die den Bau der WAA verhindern will.
Wir fühlten uns für dumm verkauft. Wir fühlten uns nicht vertreten von der bayerischen Regierung oder vom Bischof. Die WAA sollte vorher an 10 anderen Standorten gebaut werden. Das haben wir auch später erst erfahren. Die DWK hat es 10-mal probiert, von Norddeutschland bis Hessen und Rheinland-Pfalz. Und wir waren der letzte dumme Standort, weil wir immer so obrigkeitshörig sind oder technikfreundlich. Die Oberpfälzer, die schlucken das schon.
Und weil klar ist, in Deutschland will sonst niemand diese WAA in seiner Nachbarschaft haben, hat Landrat Schulrer schon länger den Eindruck, die Menschen in der Oberpfalz werden nicht richtig über die Risiken der WAA aufgeklärt und nicht für ernst genommen. Er sagt nein, obwohl viele Menschen rund um Wackersdorf und besonders in der SPD in der WAA noch immer das Jobwunder für die Oberpfalz sehen.
Es war für mich nicht ganz einfach. Aber ich habe gesagt, ja, also so einen gefährlichen Betrieb wollen wir nicht haben und habe ihn abgelehnt. Da gab es natürlich auch Streit und Ärger mit den Befürwortern, mit dem Bürgermeister von Wackersdorf und auch anderen natürlich, mit Ministerpräsident Strauß, der unbedingt diese Anlage haben wollte. Und da habe ich keinen leichten Stand gehabt, das ist klar.
Hans Schulrer verweigert als Landrat von Schwandorf wegen seiner Bedenken die Baugenehmigung für die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Eigentlich müsste die Betreibergesellschaft nun einen anderen Ort in Deutschland für die WAA suchen. Eigentlich.
Denn in Bayern will man, also die CSU-Regierung und vor allem Ministerpräsident Franz Josef Strauß, die WAA unbedingt im Wackersdorf haben. Strauß, der früher einmal Bundesverteidigungsminister war und davor Bundesatomminister, hat sich sehr für den Standort in der strukturschwachen Oberpfalz eingesetzt.
Zitat, nicht gefährlicher als eine Fahrradspeichenfabrik soll sie werden. Die WAA bei Wackersdorf, das verspricht Strauß. Eine ziemliche Untertreibung, wenn man sich mal genauer anschaut, was in der WAA eigentlich passieren soll.
In der Anlage, die laut den Plänen Anfang der 90er Jahre in Betrieb gehen könnte, sollen jedes Jahr 500 Tonnen von abgebrannten und damit hochradioaktiven Brennstäben aus den westdeutschen Atomkraftwerken angeliefert werden. In dem sogenannten Purex-Verfahren soll aus diesen Brennstäben noch spaltbares Material herausgelöst, das dann wieder in die Produktion von neuen Brennstäben einfließen soll. Ein wichtiger Stoff dabei, Plutonium. Ein Material, aus dem man, wenn man genug davon hat, Atombomben bauen kann.
Unter ungefährlich wie eine Fahrradspeichenfabrik verstehe ich jedenfalls was anderes. Und auch der Landrat Hans Schulrer kann sich vorstellen, dass die WAA kein normaler Industriebetrieb werden wird und lehnt es ab, unter die Baugenehmigung für die WAA seine Unterschrift zu setzen.
Doch die bayerische Staatsregierung will das Projekt unbedingt durchsetzen und ist fest entschlossen. Und so erarbeitet sie eine Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das sieht im Einzelfall vor, wichtigen Bauvorhaben auch ohne Zustimmung des Landkreises eine Baugenehmigung zu erteilen.
Die Regierung der Oberpfalz, die ist damals fest in CSU-Hand, kann durch den sogenannten Selbsteintritt anstelle von Landrat Schulrer die erforderlichen Genehmigungen erteilen. Das Gesetz wird vom Landtag so beschlossen und tritt am 1. August 1985 in Kraft. Die WAA bekommt so also eine Baugenehmigung, auch ohne Landrat Schulrer. Das Gesetz wird auch nur in diesem einen Fall der WAA in Wackersdorf angewendet. Daher spricht man bis heute von der Lex Schulrer.
Aber das Vorgehen der Staatsregierung gegen die erklärten Gegner der WAA bewirkt auch durchaus das Gegenteil.
Es ist jetzt 9 Uhr und 7 Minuten.
Stehe ich jetzt hier, der steht da?
Das ist kein Zufall.
Rechtlich
gesehen haben Sie sich hier unangemeldet versammelt. Sie haben jetzt die Möglichkeit,
als dann im Spätsommer und Herbst der Wald auf dem Baugelände der WAA abgeholzt werden soll, stehen dort schon viele hundert Demonstranten und besetzen das Waldstück.
Und die Zeit werden, will die Bevölkerung aufstehen gegen den Atomstaat.
Wir haben keine Angst vor der Polizei.
Das letzte Mal haben sie meinen Boom eingesperrt, jetzt sperren sie halt mir ein.
Und in diesem Wald entstehen Dörfer aus improvisierten Hütten, in denen auch einige demonstrierende Gegner der WAA dem Winter trotz grimmiger Kälte wochenlang trotzen und drin wohnen. Und so mancher Wackersdorfer kommt auch vorbei.
Gelegentlich Orangen, was zu rauchen, Wasser, Wurst, was eben gerade gebraucht wird.
Sind Sie von der Gegend her?
Ich bin Schwandorfer, ja.
Und wieso machen Sie das?
Weil ich gegen die WAA bin. Entschieden natürlich.
Das ist ein Aufstand gegen die Obrigkeit. Ne? Wir wollen damit zeigen, dass wir da nicht einverstanden sind mit der ganzen Geschichte.
Und für viele Menschen in der Oberpfalz ist die Bauplatzbesetzung ihre erste Erfahrung mit Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie für Irmgard Gietl, die mittlerweile verstorben ist. Sie ist 1985 bereits Großmutter, als sie sich entschließt, gegen die WAA zu demonstrieren. Sie tritt in die Bürgerinitiative gegen den Bau der Anlage ein und macht die ersten Erfahrungen, wie das ist, sich gegen den Staat auf die Straße oder in den Wald zu stellen.
Wir waren eigentlich noch nie auf einer Demonstration. Im Gegenteil, ich, wenn es gesehen habe am Fernseher, dann habe ich mir immer gedacht, warum bleiben die Leute nicht daheim? Und dann haben wir gesagt, ja, sowas muss erst vor der Haustür passieren. Dann geht man auch, gell?
Unterstützt werden die Demo-Anfänger von Wackersdorf zum Teil von erfahrenen Anti-AKW-Aktivistinnen, wie zum Beispiel Rebecca Harms, die später für die Grünen im Europaparlament sitzen wird. Sie hat in Gorleben jahrelang gegen das dort geplante atomare Endlager protestiert. Ihr Demo-Know-how ist in Wackersdorf im Herbst 1985 sehr gefragt.
Ich war sogar die Erste, die zusammen mit einem Bauern aus Lüchow-Dannenberg nach Bayern gereist ist. Wir sollten da hinkommen und sollten den Leuten aus der Oberpfalz erklären, wie das bei uns so funktioniert hatte mit der Gründung der Bürgerinitiative, mit der Entwicklung der Protestideen. Und ich glaube, unsere Ideen sind da auf ziemlich fruchtbaren Boden gefallen.
Und für die gänzlich Demo-unerfahrene WAA-Gegnerin Irmgard Gietl ist die Hilfe aus Gorleben eine Art Offenbarung.
Wir haben gemeint, wir haben bloß Verpflichtungen den Staat gegenüber. Na, wir haben auch Rechte. Und das haben wir vorher gar nicht gewusst, dass wir auch Rechte haben. Ein Recht zum Demonstrieren, zum spontan Demonstrieren. Wir hätten uns auch nicht traut. Aber wie gesagt, aus diesen Leuten haben wir schon gelernt. Ja.
Wie weit dieses Recht zu demonstrieren allerdings gehen darf, davon hat die bayerische Staatsregierung ganz eigene Vorstellungen. Die Hüttendörfer auf dem Bauplatz gehen da offenbar zu weit. Anfang Januar rückt deshalb die Polizei an, um die Dörfer zu räumen und den Bauplatz freizumachen. Mit Megafon und Motorsägen.
Lass die Leute frei!
Hier Szenen vor der Räumung im Taxhöldner Forst. Es ist etwa 10 Uhr. Die Räumung läuft insofern anders ab als die erste, als auf dem Gelände mehr Hütten stehen. Man kann also nur kleinräumig vorgehen. Die Polizeibeamten müssen selber darauf Acht geben, dass sie nicht auf dem sehr glatten Boden ausgleiten. Überall liegen Baumstämme herum und diese Baumstämme sollen von eigenen Trupps gesägt werden. Hier an dieser Stelle wird es hektisch. Alle stürzen durcheinander, auch Polizeibeamte gleiten auf dem glatten Boden aus und fallen hin.
Wie breit der Protest gegen die WAA in der Oberpfalz verankert ist, sieht man auch daran, dass sogar katholische Pfarrer wie Richard Salzel energisch gegen die WAA protestieren und den Demonstrantinnen und Demonstranten unter die Arme greifen.
Diese Leute, die da drinnen sind, die machen eigentlich etwas, was meiner Ansicht nach richtig ist. Man soll sich zur Wehr setzen, ich bin ein Pfarrer, ich muss das ganz deutlich sagen. Man soll sich zur Wehr setzen, wenn die Heimat kaputt gemacht wird.
Die Kirche ist ungemein wichtig bei diesen Protesten gegen die WAA. Immer wieder finden am Rand des Baugeländes Andachten im Wald statt. Und als Treffpunkt der Protestbewegung außerhalb der Hüttendörfer fungiert eine kleine Kapelle, das Marterl. Direkt am Rand des Bauplatzes ist es errichtet worden, erzählt Walter Nowak.
Es war ein riesen WAA-Baugelände, weil er hat über 180 Hektar. Und wir mussten einen Treffpunkt haben. Wo kann man einen Treffpunkt machen? Und da kam einer auf die Idee, Mensch, bauen wir da ein Marterl. Und es gab eine Vorschrift, christliche Gebäude unter 5 Kubikmeter Rauminhalt dürfen ohne Genehmigung gebaut werden. Also haben wir schon ein bisschen ausgenutzt, also den Schutz der katholischen Kirche.
Dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der die WAA in der Oberpfalz ja unbedingt errichten will, reißt da die Hutschnur. Er erwartet offenbar von der katholischen Kirche, dass sie die Menschen vom Protestieren abhält, statt sie dabei zu unterstützen.
Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels.
Nachdem dann am 7. Januar 1986 beide Hüttendörfer geräumt sind, ist für Landrat Hans Schürer klar, diese Dörfer kann man schnell wieder aufbauen. Das war es also noch nicht mit dem Widerstand gegen die WAA.
Und Landrat Schürer soll recht bekommen. Ostern 1986 kommt es zu den ersten Großdemonstrationen am frisch errichteten Bauzaun, der ab nun das Baugelände festungsartig abriegelt.
Von einem Zaun zu sprechen, das ist schon ziemlich verniedlichend. Wenn man sich das Bauwerk, das da im Frühjahr 86 im Taxhöldner Forst entsteht, mal anschaut, dann sollte man eher von einem Festungswall sprechen oder von einer massiven Sperranlage, weil dieser sogenannte Zaun selbst aus massiven, dunkelgrün lackierten Stahlgeflecht gefertigt ist und ungefähr 3 Meter hoch ist, fast 5 Kilometer lang. An der Zaunkrone ist NATO-Stacheldraht angebracht, also diese Drahtrollen mit langen, rasiermesserscharfen Klingen dran. Vor dem Zaun wurde ein steil geneigter Betongraben angelegt, um auch nur die Annäherung an diesen Zaun zu erschweren. Wie bei einer Burg eigentlich.
Und gekostet hat diese Burg oder dieser Zaun 11 Millionen D-Mark und der Betongraben davor nochmal 15 Millionen D-Mark. Der Stacheldraht und die weiteren Sicherheitsausstattungen kosten noch einmal 4 Millionen D-Mark.
30 Millionen D-Mark, so viel Geld auszugeben, um Gegner und Demonstranten von der Baustelle fernzuhalten, das ist Wahnsinn und zeigt schon, dass der Freistaat nicht mehr davon ausgeht, dass die Oberpfälzer sich brav eine atomare Wiederaufbereitungsanlage vor die Tür setzen lassen. Der Zaun ist ein sichtbares Zeichen der Staatsmacht und der Staatsgewalt mitten im Wald.
Ostern 1986 kommt es dann zu den großen Demonstrationen am Bauzaun, die Zehntausende Oberpfälzer und Oberpfälzerinnen und auch andere Demonstrierende aus dem ganzen Bundesgebiet in den Taxhöllner Forst bringen.
Mit dabei Landrat Hans Schurer, der weiter dazu aufruft, dass alles bitte, bitte friedlich ablaufen soll. In diesem Interview, geführt von einer Reporterin des Bayerischen Rundfunks am Bauzaun, lässt der Landrat aber durchblicken, dass er Verständnis hat für die Wut der Menschen in der Oberpfalz.
Ich im Grunde genommen die gleichen Fragen, aber ich möchte eigentlich von hinten anfangen, und zwar von gestern. Gestern war ein bisschen der Eindruck bei mir entstanden am Zaun, nachdem es ja gestern auch schon Krawalle gegeben hatte, dass die Oberpfälzer Bevölkerung wütender worden ist, sodass sie also eigentlich sogar in gewisser Weise passiv manchmal gar nicht so schlecht findet, dass endlich mal was gemacht wird gegen diesen Zaun. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ich war die ganzen Osterfeiertage nicht hier, ganz bewusst nicht hergegangen. Aber wenn also hier auch die Oberpfälzer Bevölkerung manchmal etwas wütend reagiert auf das, was sie hier erlebt, dann braucht man sich nicht zu wundern. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen das friedlich und gewaltfrei durchziehen und wir werden auch damit Erfolg haben. Aber ich weiß, dass einige Bevölkerungskreise hier so denken, dass sie nun schon langsam wütend reagiert und dass sie sagt, wir kommen hier anders nicht durch. Ich bedauere dies, dass dies so ist, aber ich meine, man könnte hier auch von der Polizei, Einsatzleitung, vor allen Dingen bei den Verantwortlichen in München, hier mit dazu beitragen, dass es nicht zu dieser Eskalation kommt.
Doch die Polizei tut wenig dafür, dass sich die Lage beruhigt. Sie fährt mit Wasserwerfern auf, um die Demonstranten vom Bauzaun fernzuhalten. Und die versprühen neben Wasser eben auch CS-Gas, also Tränengas, das in dieser Form für den Einsatz auf Demonstrationen eigentlich gar nicht zugelassen ist. Das Gas trifft nicht nur vermummte Steinewerfer am Bauzaun, sondern auch eben die bis dahin friedlich gebliebenen Oberpfälzerinnen wie Irmgard Gietl, die damals am Bauzaun steht und von da an lebenslang an den Spätfolgen des Tränengaseinsatzes leidet.
Für mich war das eine Sache, weil ich heute noch nicht mitkomme, weil ich sage, dass der Staat sowas darf, friedliche Bürger mit CS und CN-Gas bespritzen. Ich habe 40 Jahre lang diesen Staat gedient, habe 3 Kinder großgezogen und habe mir nie in meinem Leben was zu Schulden kommen lassen und war noch nie auf dem Gericht oder bei der Polizei. Und dann habe ich einen Lungenschaden davon getragen von den CS und CN-Gas, das was ich überhaupt nicht mehr benutzen hätte dürfen. Davon habe ich einen Lungenschaden.
Der damalige bayerische Innenminister Karl Hillermeier sieht aber keinen Grund, sich für den CS-Gaseinsatz zu entschuldigen. Im Gegenteil.
Ich kann natürlich Reizgas nicht gezielt von Mann zu Mann sozusagen einsetzen, ganz selbstverständlich. Es wurde ja rechtzeitig gewarnt, in Presseerklärungen, auch von mir gewarnt. Die Polizei hat aufgefordert, sich zu entfernen. Und wer sich dann nicht entfernt, der muss eben in Kauf nehmen, dass er also auch von den Wirkungen des Reizstoffes betroffen wird. Das haben die Betreffenden gewusst und deshalb gibt es dafür überhaupt keine Entschuldigung.
Und nach dem Osterwochenende verkündet der Polizeipräsident für die Oberpfalz, Hermann Fricker, das Schlimmste sei jetzt überstanden. Er erwarte jedenfalls keine größeren Demonstrationen mehr in Wackersdorf. Wenig später wird klar, wie sehr er sich getäuscht hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert.
Am 26. April 1986 kommt es zur Atomkatastrophe von Tschernobyl. Das liegt nördlich von Kiew, heute in der Ukraine, damals in der Sowjetunion. Und die Führung der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow versucht zunächst, die Katastrophe zu vertuschen. Aber das gelingt nicht, denn bei dem Reaktorunfall werden große Mengen Radioaktivität frei, die der Wind bis tief nach Westeuropa und auch in die Oberpfalz hineinträgt. Der Anti-WAA-Aktivist Wolfgang Nowak erinnert sich.
Jetzt ist Tschernobyl passiert, Radioaktivität raus aus dem Kamin, ins Gras, in die Milch, ins Essen, in Salat. Die Kinder durften keine Milch mehr trinken, nicht mehr ins Sandblatt spülen.
Die WAA-Gegner fühlen sich bestätigt in ihrer Angst und ihrer Skepsis gegenüber Atomkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen.
Der CSU-Politiker Franz Josef Strauß und der bayerische Innenminister Hermann Hillermeyer versuchen, die Katastrophe von Tschernobyl noch als ein Problem der sowjetischen Atomtechnik abzutun.
Es ist ja auch gar keine Frage, dass die Menschen in der Oberpfalz, die aus welchen Gründen auch immer berechtigt oder nicht berechtigt, irgendwie verunsichert sind, Ängste haben, zum Teil verständliche Ängste haben, dass natürlich jetzt durch dieses Tschernobyl die Ängste kulminieren.
Dann gilt es vor allen Dingen auch einmal, die Bevölkerung immer wieder aufzuklären. Tschernobyl liegt ja nicht in der Oberpfalz. Es ist ja bezeichnend, dass diese kommunistisch-anarchistischen Gruppen noch nie gegen ein Kernkraftwerk der Sowjetunion protestiert haben. Obwohl aus der Sowjetunion diese radioaktive Gefahr bis jetzt allein gekommen ist.
Aber diese Beschwichtigungen helfen auch nicht viel. Und auf einer CSU-Veranstaltung bewerfen die Anti-AKW-Aktivisten wie Irmgard Gietl und Wolfgang Nowak die Politiker und Polizisten mit Gemüse und Salat, der nun wegen des Tschernobyl-Fallouts nicht mehr gegessen werden darf.
Da haben wir noch Spandörfern und haben wir unser Zeug mitgenommen, die bisschen Radieseln und Salat und alles, und das haben wir da alles so nicht geworfen.
So, jetzt kommen die ersten CSUler. Da geht's natürlich los. Pfui, Saustall, und da fliegen schon die ersten Salatbüschel. Also, ich gehe auch mit hin zum Demonstrieren, habe Transparent mitgenommen und habe mich krampfhaft an das Transparent angehalten. Ich auf dieser Seite, andere Kollegen auf der anderen Seite. Die Leute waren so aufgewühlt und haben auf die Polizisten auch geworfen, Salatbüschel. War das demokratisch, ja oder nein? Es war nicht demokratisch, aber wenn man sieht, die anderen wollten eine WAA bauen und vielleicht die halbe Oberpfalz verseuchen oder umbringen, im Verhältnis gerade noch akzeptabel.
Gerade nicht mehr akzeptabel, findet die bayerische Polizei. Die startet eine Welle von Razzien und Hausdurchsuchungen gegen die Anti-WAA-Aktivisten, ihre Gäste, ihre Büros im Landkreis Schwandorf. Gerade deshalb, weil die Anti-WAA-Bewegung nicht aufgibt und immer wieder neue Demonstrationen am und rund um den Bauzaun organisiert. Und die Demonstrationen bleiben selten friedlich. Es fliegen Steine und andere Wurfgeschosse, wie zum Beispiel Krähenfüße, das sind ineinander verschweißte Nägel, gegen die Polizisten und die Baufahrzeuge. Polizeiautos brennen, die Polizei schießt immer wieder mit CS-Gas zurück. Es gibt viele Verletzte. Die Spirale der Gewalt und Gegenreaktion ist in vollem Gang.
Und die damalige Leiterin des Schwandorfer Anti-AKW-Büros, Irene Maria Sturm, geht davon aus, dass gezielt V-Leute und Provokateure unter die Anti-WAA-Demonstranten geschickt worden sind, damit die Gewalt eskaliert.
Am Bauzaun gab es viele V-Leute. Anfangs waren wir ja noch naiv. Wir wussten ja gar nicht, wie weit ein Staat geht, wenn er ein Projekt durchsetzen will. Wir wussten gar nicht, dass der V-Leute einschleust. Die ziehen sich an wie Demonstranten und spionieren aus. Vielleicht werfen die auch den sogenannten ersten Stein. Man wusste es nicht.
Ob wirklich V-Leute gezielt zur Eskalation eingesetzt worden sind, kann man heute nicht mehr so zweifelsfrei sagen. Es bleibt also eine Vermutung. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß jedenfalls, der im Herbst 1986 wiedergewählt werden will, versucht, die Gegner der WAA politisch in eine ganz bestimmte Ecke zu stecken und die Polizeigewalt auf den Demonstrationen zu rechtfertigen.
Bei dieser Auseinandersetzung in Wackersdorf geht es nicht um die Frage für oder gegen die Kernenergie. Da geht es darum, dass Hunderte, ja, es waren wohl fast an die 1000 kriminell gewalttätige kommunistische und anarchistische Gruppen versucht haben, Bürgerkrieg zu proben.
Insgesamt wird vieles versucht, um die Moral der Anti-AKW-Bewegung zu zerstören. Landrat Schuirer findet das heute jedenfalls immer noch ungeheuerlich, wie die Polizei damals vorgegangen ist.
Hat sich keiner entschuldigt, was uns angetan wurde. Wenn die Leute einen Anstand gehabt hätten, hätten sie sich entschuldigt bei der Bevölkerung. Was den Leuten angetan wurde, das ist gar nicht zu beschreiben. Hunderte von Hausdurchsuchungen und Kontrollen und Schikanen, also das ist nicht zu glauben. Kann man auch gar nicht mehr schildern.
Und das hat Folgen. Aus den Demonstrationsanfängern wie Wolfgang Nowak und Irene Gietl werden innerhalb von 1,5 Jahren harte Kritiker der Staatsgewalt, die bis heute ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei haben.
Die Polizei war unser Gegner und unser Feind. Und ein normaler Bürger, der vorher noch gesagt hat, Polizei, dein Freund und Helfer, das Verhältnis hat sich total verändert.
Der Respekt dem Staat gegenüber der ist bei mir weg. Und ich glaube ja nichts mehr. Und auch mit der Polizei. Ich habe ganz eine andere Achtung gehabt vor der Polizei zuvor. Ich habe gesagt, das sind Menschen, die wir auch darauf achten wollen, dass unsere Gesetze gehalten werden, dass das alles in Ordnung geht. Aber nicht so, dass man Menschen verprügelt und schlagt, wenn man es braucht. Nein, nein.
Und auch für die Polizisten, die damals im Wackersdorf eingesetzt werden, ist der Kampf um die WAA zum Teil schrecklich. Besonders für diejenigen, die aus der Region selbst stammen und die Demonstrierenden, denen sie gegenüberstehen, gut kennen. Wie für den Oberpfälzer Polizisten Michael Hinrichsen, der 1986 mit Helm und Schlagstock am Bauzaun steht und das Projekt WAA verteidigen muss, obwohl er es eigentlich gar nicht will.
Du bist aus der Gegend, du wächst mit den Leuten auf, die dann auf einmal auf der anderen Seite stehen, die ihren Unmut kundtun, die sagen können, WAA, nein, danke, WAA, stopp. Du bist Polizist, du hast da deinen Eid geschworen, du hast eine Verpflichtung. Und es waren ganz viele von uns, die, wären sie nicht Polizist gewesen, auf der anderen Seite gestanden wären.
Aber es gibt auch diesen Protest gegen die WAA. Ein riesiges Rockfestival. In Burglengenfeld, also etwa 15 Kilometer südlich von Wackersdorf, treten am 26. und 27. Juni über 20 Bands und Musiker auf. Teile von BAP, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, die Toten Hosen, Rio Reiser, aber auch die Biermüsselblosen und Heindling. Sie alle sind laut dabei beim Anti-WAA-Festival Wahnsinn. 120.000 Menschen sind gekommen, um mit Musik gegen den Bau der WAA zu demonstrieren. Damit ist dieses Festival das bis dahin größte westdeutsche Rockfestival, Woodstock in der Oberpfalz.
Und während in Burgenlengfeld gerockt und getanzt wird und in Wackersdorf Polizisten gegen Demonstranten auflaufen, beginnen die Strafprozesse gegen die WAA-Gegner, die die Polizei angezeigt hat. Insgesamt finden über 1000 dieser Prozesse statt. Alleine in der Kreisstadt Amberg werden dazu 13 neue Staatsanwälte eingestellt. In Schwandorf richtet man das Amtsgericht so her, als ginge es bei den Angeklagten in den Prozessen um Terroristen der RAF. Das Gebäude bekommt zum Beispiel Panzerglasfenster, hohe Mauern und verstärkte Türen. Klein Stammheim, sagt so mancher Amberger dazu.
Die Prozesse laufen meist gleich ab. Der Haupttatvorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Als Belastungszeugen treten in den meisten Fällen Polizisten auf, deren Darstellungen und Aussagen praktisch uneingeschränkt Glauben geschenkt wird. Zur Verurteilung kann es da schon reichen, wenn bei der Festnahme ein Muskel angespannt war.
Die Reporterkolleginnen und Kollegen vom Bayern 2 Zündfunk waren damals in einigen Prozessen dabei und haben die Geschichte eines Falls nachvertont. Es geht um Susanne W., 22 Jahre alt, und sie wird am Pfingsten 1986 auf einer Waldlichtung liegend aufgegriffen und von zwei Polizisten weggeschleift. Sie soll sich, so sagen die beiden Polizisten, kurz vorher in einer Gruppe von Steinewerfern befunden haben. Dem Wegschleifen soll sie sich durch rudernde Armbewegungen widersetzt haben. Das berichten die beiden Polizisten Martin H. und Johannes G. in ihren Aussagen auffallend wortgleich. Hier der Ausschnitt aus der nachgesprochenen Gerichtsreportage, dann das Aufnahmegerät musste bei der Verhandlung ausgeschaltet bleiben.
Beiläufig will Amtsrichter Franz Schauer vom Zeugen wissen, ob er die schriftliche Stellungnahme seines Kollegen G. kenne.
Die habe ich sogar selbst geschrieben,
antwortet der Zeuge, weil sein Kollege G. so eine miserable Schrift habe. Der Richter?
Das ist keine abgesprochene Stellungnahme.
Zeuge H.?
Wir haben schon zusammen überlegt.
Der Richter?
Ist ja wurscht.
Auf die Frage des Staatsanwalts, ob die Angeklagte bei der Gruppe der Flüchtenden gewesen sei, antwortet der Polizeibeamte Martin H.:
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Daraufhin hält Staatsanwalt Wilhelm Schneider dem Zeugen sein früheres Vernehmungsprotokoll vor. Damals hatte Martin H. angegeben:
Ich habe Frau W. mit Sicherheit in der Gruppe gesehen.
Dazu erklärt der Zeuge H. jetzt lediglich:
Ich bin überzeugt, dass sie da drin war. Das gibt's gar nicht, dass die nicht da drin war.
Nachdem der Polizeizeuge die Angeklagte zum ersten Mal auf der Lichtung liegend gesehen hat, interessiert den Verteidiger, ob es nicht sein könnte, dass seine Mandantin nicht in der Gruppe der Flüchtenden war, sondern das Ganze nur beobachtet habe. Amtsrichter Schauer unterbricht den Anwalt mit den Worten:
Da muss man halt woanders Schwammerl suchen, als da, wo es zugeht.
Amtsgericht Schwandorf, das Urteil. Im Namen des Volkes.
Schuldig.
Die Strafe?
30 Tagessätze zu 15 Mark.
Aus der Begründung des Richters:
Die Angeklagte war in einer Art und Weise gekleidet, die nicht den Schluss zulässt, dass sie sich nur umschauen wollte. Sie war in einer weit gefassten Gruppe, die Polizisten angriff. Bei der Festnahme hat sie sich etwas widersetzt.
Die Sitzung ist geschlossen.
Achtung, Leute! in der Südwestecke. Auch von Süden kommt die Polizei jetzt langsam hier ran. Auch die Südwestecke muss wieder gesichert werden.
Die beiden Seiten, Polizisten und die Demonstrierenden, treffen noch einmal massiv aufeinander, und zwar am 10. Oktober 1987. Da gelingt es einigen Demonstranten, den Bauzaun zu durchbrechen und tatsächlich auf das WAA-Gelände zu kommen.
Der Polizei, das waren vor allem aus Berlin herangezogene Einsatzpolizisten, die als harte Einheiten bekannt sind, die reagieren zum Teil mit roher Gewalt, wie Landrat Schuirer sich noch sehr genau erinnert.
Wir wurden am nächsten Tag sofort so Polizeiknüppel, abgebrochene Polizeiknüppel gebracht ins Landratsamt. Der hat ein Polizist angeblich diesen Polizeiknüppel an einer Frau, die hat die Frau so verprügelt, dass der Knüppel abgebrochen ist. Und dann habe ich zum Staatsanwalt gesagt, sage, Herr Staatsanwalt, Sie haben immer gesagt, Sie haben keine Möglichkeit, gegen die Polizeibeamten vorzugehen. Jetzt haben wir doch die Möglichkeit, diesen Polizeibeamten, der die Frau verprügelt hat, rauszufinden. Der Polizeibeamte muss ja diesen Polizeiknüppel da wieder neu fassen. Am nächsten Tag hat er mich schon angerufen, der Staatsanwalt, sagte, Herr Schur, es tut mir leid. Mir wurde gesagt, es kann jeder Polizeibeamte so viel so Polizeiknüppel holen, wie er will.
Das Jahr 1987 ist ein Jahr der Gewalt. In Wackersdorf wird die Auseinandersetzung um die WAA immer erbitterter geführt. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Bis zum Oktober 1988, als diese Nachricht kommt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Franz Josef Strauß ist heute im Alter von 73 Jahren gestorben. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident erlag in einer Regensburger Klinik einem Herz-Kreislauf-Versagen. Am vergangenen Sonnabend war er bei einem Jagdausflug nach einem Kreislaufkollaps zusammengebrochen.
Was diese Nachricht für die WAA bedeutet, das ist auch dem damaligen Polizisten Michael Hinrichs, der aus der Oberpfalz stammt und auf dem WAA-Gelände Dienst tut, sofort klar.
Der Kollege, der mit mir im Fahrzeug saß, wir haben beide gesagt, jetzt ist die WAA tot. Und ich könnte jetzt sagen, jetzt ist die WAA tot. Für uns war das eine Erleichterung, nicht weil Strauß tot war. Aber für uns war klar, dass es ein Projekt Strauß ist. Und für uns war auch klar, wenn Strauß nicht mehr ist, dann besteht zumindest die Chance, dass dieses Ding wegkommt, nicht gebaut wird, anders wird.
Und das Ding kommt tatsächlich weg. Denn die Aufbereitung von Kernbrennstäben ist im französischen La Hague deutlich günstiger, als sie es im Wackersdorf je gewesen wäre. Außerdem ist der permanente kleine Bürgerkrieg, der nun schon seit Jahren in der Oberpfalz tobt, so nervenaufreibend und kostenintensiv, dass der Rückhalt für das Projekt WAA auch in den Reihen der Atomindustrie schwindet. Strauß' Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten Max Streibel ist längst nicht so ein vehementer Atomfan wie sein Vorgänger. Und der verkündet im Juni 1989 das Ende der WAA.
In Wackersdorf wird es keine Wiederaufarbeitungsanlage mehr geben.
Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was die Menschen in der Oberpfalz empfunden haben, als sie diese Nachricht gehört haben. Irene Maria Sturm vom Anti-WAA-Büro in Schwandorf merkt an diesem Tag, der jahrelange Kampf gegen die WAA ist wirklich zu Ende.
Natürlich war das für uns ein Freudenfest. WAA wurde nicht mehr gebraucht. Alles war umsonst. Man muss sich das mal vorstellen, 3,5 Milliarden, damals noch D-Mark, in den Sand gesetzt. Die ganze Kriminalisierung, die ganzen Anstrengungen, alles umsonst.
Und als der millionenteure Bauzaun im Wald bei Wackersdorf abgebaut wird, merkt auch der Polizist Michael Hinrichs, dass da eine prägende Zeit zu Ende geht.
Ich habe einen Bekannten, der immer sagt, es gibt bei der Polizei eine durch Wackersdorf geprägte Generation. Und ich glaube, die gibt es tatsächlich. Und ich glaube, wir haben viel gelernt, dass solche wichtigen Entscheidungen, die man durchsetzt, die man durchkämpft, die man durchstehen muss, wo man den Krieg mit, Krieg muss man ja fast sagen, Polizei, Bevölkerung irgendwann einmal erlebt und dann auf einmal sagt irgendjemand so, wir bauen das Ganze jetzt nicht und alles, was jetzt passiert ist, ist vollkommen umsonst gewesen. Ihr Kollegen, ihr Polizisten habt da umsonst Dienst gemacht, ihr habt euch umsonst mit den Leuten angelegt, ihr habt umsonst mit euren Nachbarn gestritten. Ihr habt umsonst dort den Zaun geschützt und mit den Bürgern, mit dem normalen Volk Ärger gehabt. Das, denke ich, prägt auch politisch, wie schnell solche Dinge kippen können.
Und Landrat Hans Schuirer, eine der wichtigsten Personen im Kampf gegen die WAA, wie blickt er zurück auf die Jahre 1979 bis 89, also auf eine Zeit, in der ihn die WAA täglich beschäftigt hat?
Wenn ich so zurückblicke, dann bin ich sehr zufrieden, dass es uns gemeinsam gelungen ist, mit der Bevölkerung diese Anlage zu verhindern. Und dass wir natürlich gegen einen Ministerpräsidenten Strauß in die Knie gezwungen haben und dass wir Erfolg hatten gegen Strauß. Und das macht natürlich schon ein bisschen stolz auch. Gebe ich gerne zu.
Er kann da ein bisschen lächeln, denn sein Versprechen, Jobs in die Oberpfalz zu holen, hat er trotz WAA aus halten können.
Und auf dem einst so heiß umkämpften WAA-Gelände ist heute ein Gewerbegebiet, der sogenannte Innovationspark Wackersdorf, mit etwa 2500 Jobs entstanden. Besonders ein bayerischer Autobauer hat in den ursprünglichen WAA-Hallen die meisten Jobs geschaffen.
Der Kampf um die WAA in Wackersdorf, eine Geschichte also mit Happy End?
Für die Oberpfalz bestimmt, aber nicht so für die Menschen, die auf den Demonstrationen verletzt worden sind und zum Teil bis heute an den Folgen von zum Beispiel den Tränengaseinsätzen leiden. Und die strahlenden Kernbrennstäbe aus den deutschen Atomkraftwerken, die werden ja zum Teil heute noch quer durch Europa gefahren, um von Wiederaufbereitungsanlagen in La Hague oder in Sellafield in ein Zwischenlager zu kommen und dann irgendwann vielleicht in ein Endlager. Aber das gibt es ja bis heute leider noch nicht.
Uns hat es jedenfalls wieder viel Freude gemacht, in den Archiven zu wühlen und so die Geschichte vom Kampf gegen die WAA in Wackersdorf zu erzählen.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Alles Geschichte, wie war das damals, wieder dabei seid. Euer Christian Schaaf.
Und der Michel Zametzer.